das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Patrick Hallatsch.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am 2. Advent.
Schönen guten Abend auch von mir.
Dass es für den Kanzler heute alles andere als einfach werden würde, das stand vorher fest. Im August hatte er Deutschlands Waffenlieferungen an Israel zeitweise gestoppt. Auch zum Vorgehen der Regierung Netanyahu in Gaza kamen von ihm klare Worte. Aber trotz aller Differenzen hat Friedrich Merz heute betont, er komme als Freund. Über die schwierige Balance zwischen notwendiger Distanz und deutscher Solidarität, Björn Dahlke.
Jerusalem am Morgen, der Kanzler in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, sichtlich ergriffen.
Deutschland muss für die Existenz und die Sicherheit Israels einstehen. Das gehört zum unveränderlichen Wesenskern unserer Beziehungen, und zwar für immer.
Wesenskern, sagt Merz. Den Begriff Staatsräson benutzt er nicht. Aber er lässt keinen Zweifel. Deutschland nimmt seine historische Verantwortung ernst. Die Begrüßung am Mittag beim Premierminister freundlich. Europäische Regierungschefs sind zuletzt selten hier in Israel gewesen. Das Gespräch mit Netanyahu, offen, ehrlich, respektvoll, heißt es danach. Aber die Unterschiede bleiben deutlich, vor allem wenn es um die Zukunft der Palästinenser geht.
Wir dürfen jetzt nicht zu kurz springen und denken. Nach den Traumata des Krieges, die Israelis wie Palästinenser durchlitten haben, müssen wir das Fundament einer neuen Ordnung hier in der Region legen.
Merz appelliert, jetzt über zwei Staaten zu verhandeln, Israel und Palästina. Eine Anerkennung Palästinas komme für ihn aber erst am Ende des Prozesses. Die Hamas dürfe keine Rolle mehr spielen. Für ihn ist die Zwei-Staaten-Lösung kein Thema. Wir haben offensichtlich andere Ansichten. Der Zweck eines palästinensischen Staates ist es, den einzigen jüdischen Staat zu zerstören. Beide zeigen sich optimistisch, dass hier in Gaza die zweite Phase des US-Friedensplans bald beginnen kann. Doch noch wartet Israel auf die Herausgabe der Leiche eines verschleppten Polizisten. Und wer die Hamas dann entwaffnen soll, weiter unklar. Sie hält den Merz-Besuch für einen Fehler. Was Herr Merz wohl nicht versteht, die aktuelle israelische Regierung ist ein großer Teil des Problems, nicht der Lösung. Die Tochter des israelischen Schriftstellers Amos Oz wünscht sich, dass ein deutscher Kanzler nicht nur der Regierung zuhört. Merz trifft vor seinem Abflug noch zwei Oppositionspolitiker, aber anders als geplant keine Vertreter der Zivilgesellschaft. Die deutsche Stimme hätte viel stärker, vehementer und ehrlicher sein sollen in der israelischen Gesellschaft und im Büro des Premierministers. Für Merz heute im Vordergrund der Austausch mit Netanyahu. Gegen den liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Eine Gegeneinladung nach Berlin stand für den Kanzler heute nicht auf der Tagesordnung.
Würde man den Puls unseres Gesundheitssystems fühlen, wäre schnell klar, auf Dauer überlebt es so nicht. Denn die Kosten, die steigen immer weiter. Die Krankenkassen haben deshalb gerade ein großes Sparpaket von der Regierung gefordert. Sie hat erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die aber stecken fest im Streit zwischen Bund und Ländern. Aber ohne Einsparungen drohen schon zum Jahreswechsel Erhöhungen der Beiträge. Über das Kassenflimmern und die Behandlungsversuche. Frank Jahn.
Für die Politik wird das Gesundheitssystem zu einer immer größeren Herausforderung. Die Kosten steigen und steigen. Die Regierung versprach Abhilfe. Vor knapp 8 Wochen wurde die Gesundheitsministerin gefragt, steigt der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung im kommenden Jahr?
Nein, wir haben uns innerhalb der Regierung darauf verständigt, dass die Beiträge stabil bleiben müssen, um die Bürger einerseits nicht mehr zu belasten, um Arbeitgeber nicht mehr zu belasten, auch um den Faktor Arbeit nicht teurer zu machen.
Die Koalition will mit einem Sparpaket den Krankenkassen Druck für Beitragsanhebungen nehmen. Doch das Paket bremst der Bundesrat derzeit aus, weil die Länder für sich mehr Kosten fürchten. Also doch höhere Beiträge für die Versicherten? Der Chef der Technikerkrankenkasse geht im ARD-Bericht aus Berlin davon aus.
Realistisch müssen wir schon im nächsten Jahr leider mit einer Beitragssatzerhöhung rechnen im Durchschnitt. Das, was Frau Wagen dort sehr optimistisch gesagt hat, wird leider nicht eintreten. Zum einen hat sie ihr eigenes Sparpaket nicht durchbekommen. Zum anderen hat sie übersehen, dass wir uns Rücklagen auffallen müssen. Also wir werden im nächsten Jahr schon Beitragssatzerhöhungen sehen.
Und so Baas, es werde in den übernächsten Jahren noch schlimmer weitergehen. Nach einer Modellrechnung könnte der Beitrag für die Krankenkasse inklusive Zusatzbeiträgen von 17,5% derzeit auf 21,2 bis 22,7% im Jahr 2040 steigen. Wo könnte man entlasten? Bei Fremdleistungen etwa. Für die Beiträge der Bürgergeldempfänger beispielsweise zahlen alle Beitragszahler mit. Fast 10 Milliarden Euro pro Jahr. Oder die Familienversicherung. Aus Sicht von Experten, Baustellen für die Politik.
Das erste wäre, dass der Bund einen größeren Anteil der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben dieser versicherungsfremden Leistungen übernimmt. Damit wäre der Beitragsanstieg schon mal gedämpft.
Auch das deutsche Versorgungsniveau kostet. Mehr Arztbesuche pro Kopf als in anderen Ländern, mehr Klinikbetten gibt es hier. Eine Krankenhausreform laufe bereits, sagt die SPD-Vorsitzende Baas. Sie will verhindern, dass die Beiträge steigen und damit Arbeit zu teuer wird.
Insgesamt ist es so, dass wir bei allen Versicherungszweigen, auch bei der Rentenversicherung, aber auch bei der Gesundheits- und Pflegeversicherung, auf die Beiträge achten müssen. Denn die wirken unmittelbar natürlich bei den Unternehmen und auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deshalb gibt es ja auch im Gesundheitsbereich eine Kommission.
Die Politik sucht nach Kostenbremsen. Doch die Krankenkassen drucken wohl schon die Briefe, die die nächsten Beitragserhöhungen bescheren.
Und wir schauen auf eine Wahl heute im Schatten dieser Wohntürme in Hongkong. Hier sind vor nicht einmal zwei Wochen mindestens 159 Menschen gestorben bei einer verheerenden Brandkatastrophe. Ja, und immer noch werden Menschen vermisst. Es stehen Vorwürfe im Raum, auch von politischer Verantwortung. Folgen für den Ausgang der Parlamentswahl heute dürfte das aber wohl kaum gehabt haben. Denn eine echte Wahl haben sie in Hongkong schon längst nicht mehr. Jörg Andres.
Einer der wenigen unabhängigen Buchläden in Hongkong, einer der letzten Freiräume. Letizia Wong verkauft Bücher über Demokratieaktivisten und Kritisches über das kommunistische China. In Hongkong sind die Bücher legal, trotzdem machen die Behörden Druck. Ständig Kontrollen wegen Gesundheits- und Brandschutz, mehrfach im Monat, sagt Wong. Ich denke, sie wollen mich mit dieser Methode dazu bringen, dass ich Selbstzensur betreibe oder den Laden schließe. Bei den Wahlen heute spielt Hongkongs einst starke Demokratiebewegung ohnehin keine Rolle mehr. Aktivisten sitzen im Gefängnis, Parteien sind aufgelöst. Zur Wahl stehen nur noch Kandidaten des Peking-treuen Lagers. Dennoch scheint die Regierung nervös. Denn die Brandkatastrophe vergangene Woche mit mehr als 150 Toten lastet auf der Stadt. Aktivisten, die mehr Transparenz bei Ermittlungen fordern, wurden festgenommen, Strafen bei Protesten angedroht. Es gibt Einschüchterungsversuche, auch gegen internationale Medien. Brandschutzmaßnahmen waren offenbar nicht eingehalten worden, Kontrollen schlugen fehl. Das ist eine menschengemachte Katastrophe, heißt es in Botschaften von Trauernden. Ich glaube, eine wirkliche juristische Aufarbeitung von allem wird es nicht geben. Deshalb sind viele Leute so wütend. Eine niedrige Wahlbeteiligung aus Protest, das will Hongkongs Regierung verhindern, verspricht Hilfen. Alle Wahlberechtigten sollten wählen gehen für weitere Reformen und um den Opfern der Brandkatastrophe zu helfen. Wer wählt, bekommt dann eine Dankeskarte. Für die gibt es nach Medienberichten in bestimmten Läden Rabatt. Manche Angestellte bekommen extra Urlaub. Im Internet blüht bereits ein Geschäft mit echten oder gefälschten Karten. Am Abend heißt es etwa 30% Wahlbeteiligung, ungefähr so niedrig wie beim letzten Mal. Keine Hoffnung für Hongkongs Demokratiebewegung.
Und wir machen jetzt weiter mit dem Sport und kommen zur Fußball-Bundesliga und zu einem Derby, das vor allem den Norden Deutschlands elektrisiert haben dürfte. Oder Patrick, der HSV? Gegen Bremen.
Absolut richtig, Julia. Ist ja auch kein Wunder, denn fast 8 Jahre lang mussten die Fans auf dieses Derby in der ersten Liga warten. Dafür wurden sie heute umso mehr entschädigt, denn diese Partie hatte wirklich alles, was so ein Derby ausmacht. Viele schöne Tore, eine spannende Dramaturgie, lautstarke Fans und reichlich Emotionen. Nach dem überraschenden Pokal-K.O. gegen den Zweitligisten aus Kiel konnte der HSV seine Fans heute wieder versöhnen. Die standen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft, auch schon vor dem Anpfiff. Und für solch eine Unterstützung kann man als Spieler auch schon mal ein paar Extrameter machen.
Es geht schon mal sehr speziell los. Der HSV-Mannschaftsbus ist leer. Das Team mit Trainer Merlin Polzin kommt zu Fuß. Die rauchgeschwängerte Atmosphäre. Schnuppern, riechen, inhalieren.
Wir pflegen ja einen sehr engen, guten Austausch einfach zu unseren Fans, zur Fanszene. Und dann überlegst du gemeinsam, wie kannst du die Energie dann aufladen, wie kannst du es schaffen, dann vielleicht den 1, 2, 3 Prozentpunkte dann noch mehr geben zu können.
Ein aufgeladenes, hitziges, bissiges Nordderby. Leidenschaftlich, intensiv. Geben und nehmen.
Wie war es für Sie? Wie war dieses Spiel?
Ja, scheiße.
Meint Jens Day, für den das Derby eigentlich gar nicht so bescheiden losgeht. Nach Ballverlust Calpaldo, sein Blick nach links, rechts, keiner da, na dann, drauf. Bremen führt. 45. Minute, wenig zugelassen, förmlich aus dem Nichts. Mit dem 1:0 geht Werder in die Pause.
Deshalb war ich zuversichtlich, dass wir das Ding auch gewinnen können. Und dann kriegen wir halt ein Gegentor, wo es ein bisschen Rutschpartie im 16er ist.
Ja, es wird turbulent im seifigen Bremer Strafraum. Die 63. Spielminute. Sambi Lokonga legt sich den Ball auf den linken Fuß und es steht 1:1. Eine Viertelstunde vor Schluss, die Genese eines Traumtors. Freistoß Vieira und mit dem Rücken zum Tor, mit der Hacke trifft Luka Vuskovic. Spektakulär, einfach nur passend zum Spektakel im Hamburger Volkspark. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Danke an alle Fans für die ganze Unterstützung. Es hat sich am Ende ausgezahlt. Sieht zunächst nicht so aus. Werder kommt zurück. 3 Minuten nach dem Vuskovic-Kunststück, der 2:2 Ausgleich. Jin Ma, gebürtiger Hamburger, alles wieder offen. Und dann kommt Yusuf Paulsen, immer wieder verletzt, bislang noch ohne Torerfolg. 104 Sekunden nach seiner Einwechslung steht der Volkspark Kopf. Erster Ballkontakt, 3:2.
Ja, das war mein erster Ballbruch. Ich bin einfach sehr, sehr froh. 3 Punkte in ein Nordderby, das schmeckt sehr gut.
Das mag dem HSV schmecken. Ein säuerlicher Nachgeschmack aber bleibt. Tumult, weil sich die Werder-Spieler durch den HSV-Jubel vor der Bremer Bank provoziert fühlen. Ein Nordderby eben. Intensiv, hitzig und nicht zuletzt bissig.
Ist ja auch nicht alle Tage Derby. Ganz so griffig, heftig und aggressiv war es in Dortmund heute nicht. Trotzdem holte die Borussia einen enorm wichtigen Sieg gegen Hoffenheim. Immerhin ein direkter Konkurrent um die Champions-League-Plätze. Das Team von Niko Kovac zeigte sich gut erholt vom Pokal aus. Unter der Woche gegen Leverkusen. Der BVB bleibt in der Bundesliga zu Hause ungeschlagen.
Dortmund in bester Laune. Nach getaner Arbeit alles fein. Daumen hoch.
Die Mannschaften um uns haben alle gepatzt, bis auf Leipzig und Bayern. Wir wollten dranbleiben, das haben wir heute geschafft. Haben nach hinten einen kleinen Vorsprung ausgebaut. Jetzt heißt es, weiter dran zu bleiben.
Als erstes ist Dortmunds Guirassy im Blickpunkt. Er fällt leicht. Im Hoffenheimer Strafraum eine ganz zarte Berührung. Ein Elfer ist das nicht. Der erste ernste Torschuss der Borussia in der 22. Minute. Julian Brandt testet Baumann. Alles noch nicht mitreißend. Hoffenheim, auswärts ungeschlagen, trägt wenig bei. Lämperle verrutscht, 3. Etage. In der Schlussphase der ersten Hälfte erhöht der BVB den Druck. Hat Platz auf der rechten Seite und genau das richtige Rezept. Schnell, direkt, drin, 1:0 Brand. Das hat ja mal richtig gut funktioniert, findet Niko Kovac. Kotu als Assistent, Brand als Vollender. 43. Minute, 3. Saisontor, da muss was raus. Zweite Hälfte. Die TSG 6 Bundesligaspiele ungeschlagen mit Bernardo. Bei den Gästen will sich keine Torgefahr einstellen.
Es hat uns dann gefehlt, dass wir da ein Tor machen, dass wir Dortmund da wirklich noch stärker unter Druck bringen. Und das ist uns heute nicht geglückt, deshalb gibt es am Ende eine knappe, aber eine verdiente Niederlage für uns.
Die Dortmunder sind einfach effektiver. Auch mit ein bisschen Glück landet der Ball bei Schlotterbeck, dann im Hoffenheimer Kasten. Niko Schlotterbeck, Muskelmann-Torschütze, letzter Bundesligatreffer im Februar 2024, auch zu Hause gegen Hoffenheim. Und diesmal quasi reingerutscht ins Glück nach genau einer Stunde.
Es war schon heute sehr, sehr wertvoll, der Sieg. Und ich freue mich auch mal, wie das getroffen hat.
Hoffenheim steht im Regen. Reicht nicht. Die letzte Chance hat der BVB, hat Guirassy. Es knallt, es wackelt. Noch einen Jubel gibt's nicht. Das war's dann. Bis auf einen kleinen Wunsch nachträglich zum Nikolaus.
Kann man ja mal versuchen. Wir schauen auf die Tabelle nach dem 13. Spieltag. Die Bayern sind weiterhin Spitzenreiter vor Leipzig und Dortmund. Hoffenheim ist Fünfter. Bremen jetzt auf Platz 11, der HSV auf 13. Die Abstiegszone unverändert mit Heidenheim, St. Pauli und Mainz. Und diese Mainzer haben heute einen neuen Trainer verpflichtet. Es hatte sich ja schon angedeutet. Urs Fischer wird Nachfolger des entlassenen Cheftrainers Bo Henriksen. Der Schweizer soll das Schlusslicht zum Klassenerhalt führen. Und wir machen weiter mit dem DFB-Pokal. Da wurde heute das Viertelfinale ausgelost. Als Glücks- oder Pechfee, ganz wie man will, war Friedhelm Funkel in der ARD-Sportschau im Einsatz. Und der ehemalige Trainer zog folgende Partien. Zuerst das absolute Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Erster gegen Zweiter der Bundesliga, also mehr geht kaum. Zweitligist Hertha BSC hat ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, genauso wie Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart. Und Bayer Leverkusen trifft auf den FC St. Pauli. Das wird wieder reichlich Jubel und Tränen geben. Und er hier hinter mir hat heute beides kombiniert. Lando Norris weinte und weinte und weinte, denn er konnte sein Glück kaum fassen. Der 26-Jährige ist zum ersten Mal Weltmeister der Formel 1. In Abu Dhabi reichte dem Engländer im letzten Rennen ein dritter Platz hinter Max Verstappen und Oscar Piastri. Mit nur 2 Punkten Vorsprung gewann Norris den Titel erstmals seit 17 Jahren. Stellt McLaren wieder einen Weltmeister. Und wo wir gerade beim Jubeln sind, zum Abschluss haben wir noch eine Erfolgsmeldung aus deutscher Sicht vom Schwimmen von der Kurzbahn-EM in Polen.
Ein großer Erfolg für die 20-jährige Maja Werner. Silber über 1500 Meter Freistil. Werner, die Schwäbin, die für den SC Magdeburg startet. Bahn 1 ganz oben. Sie hatte hier in Lublin schon EM-Bronze gewonnen über die 800 Meter Freistil. Und in diesem Rennen sichert sie sich früh den zweiten Platz. Gold geht an die Italienerin Simona Quadarella mit großem Vorsprung. Aber Maja Werner holt sich ganz souverän EM-Silber. Mit 9 Medaillen beendet der deutsche Schwimmverband eine starke Kurzbahn-EM.
Und aus dem Wasser schauen wir Richtung Himmel. Was kommt da morgen zum Start in die neue Woche? Von oben, Pila.
Von oben ein bisschen Regen, aber von Südwesten furchtbar milde Luft, muss man schon fast sagen. Also für Dezember wirklich ungewöhnlich. Schuld daran ist dieses Tief, was jetzt gerade noch über dem Atlantik ist. Das ist ein Satellitenbild von heute Mittag. Und da sehen wir jetzt ganz weit in Richtung Mitteleuropa diese rote Front. Das ist eine Warmfront. Und aus Südwesten bringt die ja sehr ungewöhnlich milde Luftmassen aus Spanien und Frankreich zu uns. Und diese Warmfront, die ist auch sehr regenaktiv, wie die von Südwesten her reingezogen kam und sich jetzt immer weiter nach Osten ausgebreitet hat. Da hat es zum Teil auch schon kräftig geregnet. Aktuell regnet es auch noch kräftig in der Mitte Deutschlands. Und dann heute Nacht zieht das Regenband weiter nach Osten. Dort regnet es dann noch mit am längsten. Aus Westen wird es dann schon trockener, dann lockern die Wolken auch mal auf. Und auch morgen tagsüber ist es dann durchaus auch mal freundlich mit ein bisschen Sonnenschein im Süden, ein paar Regenschauer und vor allem im Westen dann zum Abend hin neuer Regen. Und was aber auch wirklich ungewöhnlich ist, direkt nach der Warmfront wird es dann vor allem in der Westhälfte sprunghaft wärmer. Deswegen die Frühtemperaturen morgen früh im Bayerischen Wald nur 4 Grad, aber in der Westhälfte schon teilweise 9 bis 13 Grad. Im Tagesverlauf wird es dann noch mal deutlich milder. Dann haben wir bis zu 18 Grad hier am Oberrhein, im Bayerischen Wald mit 10 Grad, auch immerhin zweistellig. Und auch in den nächsten Tagen geht es dann ungewöhnlich mild weiter. Im Norden und Nordwesten dann noch teilweise wechselhaft mit etwas Regen, im Süden freundlicher mit etwas Sonnenschein. Aber die Temperaturen sind einfach deutlich zu mild für Anfang Mitte Dezember.
Dankeschön, Pila. Ja, so viel für heute von uns am Ende dieser Tagesthemenwoche. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit unserem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Tja, und danach ist dann der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu Gast im neuen Talk, TTT-Talk.
Tja, und wir haben hier morgen Abend natürlich neue Tagesthemen für Sie und wünschen Ihnen jetzt schon mal einen schönen Start in die neue Woche. Bis morgen also. Tschüss.